Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist Bern einfach vom Montag, 22. Juli 2024. Am Mikrofon in der Ostschweiz ist der Stefan Milius. Hallo Stefan.
Salut Dominik, hoi.
Und ich schalte mich ein aus Bern. Ja, es läuft immer noch nicht so viel in Bern. Dafür läuft unglaublich viel in Amerika. Gestern die Hammermeldung, der Joe Biden tut sich als Kandidat zurückziehen, bleibt aber Präsident. Das gibt 9 Monate oder so lame duck in Washington. Ja, hast du erwartet? Wie hast du darauf reagiert?
Ja, also irgendwie ist es etwas, wo man seit Monaten darauf wartet. Und dann, wenn es passiert, dann sind gleich alle irgendwie geschockt. Vor allem, weil es ja so quasi wirklich aus dem Nichts raus plötzlich in Minutenschnelle gekommen ist und dann auch noch verbreitet über X. Das finde ich auch noch recht speziell und nicht über die üblichen Weisse Hauskanäle. Ich bin nicht so glücklich persönlich darüber, jetzt nicht politisch, sondern ich bin schon fast seit einer Woche in meiner Medienkolumne total monothematisch unterwegs, weil der Trump einfach alles überstrahlt hat, wie es da medial so wahnsinnig viel passiert ist rund um das Attentat auf ihn. Und jetzt gehe ich schwer davon aus, dass diese Woche weiterhin Amerika ein bisschen am Morgen um 8:30 in meiner Kolumne wird vorherrschen, weil die ganze Amerika-Geschichte verratet unglaublich viel über, wie unsere Medien ticken, wie sie arbeiten. Und über das muss ich dann einfach fast schreiben, aber es kommen dann auch wieder andere Zeiten.
Es ist aber wirklich interessant. Oder? Ich meine, du zeigst, also letzte Woche, wo du über den Trump geschrieben hast in deiner Medienkolumne, jeden Tag auf nebelspalter.ch, du zeigst, wie wirklich obsessiv die Schweizer oder andere Medien über den Donald Trump berichtet und mit welcher ja schon fast pathologischen Krankheit sie auf dem reagieren. Das ist schon noch verrückt.
Es ist schon fast ein soziologisches Experiment, weil der Mann ist seit Jahren so quasi der Dämon von so einem grösseren Medienhäuser. Die haben kein gutes Haar im Lager. Immer gesagt, wenn er morgen würde Weltfrieden anbringen, fänden sie immer noch, ja, irgendetwas ist da fischi. Und jetzt war es spannend, um herauszufinden, was passiert denn, wenn der Mann jetzt wirklich zum Opfer wird. Man kann es ja nicht anders sagen, es war ein Opfer gewesen. Genau. Und wie reagieren jetzt die Medien? Und es ist unglaublich, mit welcher stoischen Haltung die eben dranbleiben. Ja, sollte man natürlich nicht machen, aber der Trump hat doch und so weiter. Morgen übrigens in den Medienkolumnen am Dienstag um 8:30 ein neuer Höhepunkt in dieser Eskalation. Dort wird darüber geschrieben, dass der Blick Milena Moser, eine Schweizer Autorin, zu Wort gekommen hat in einem Gasttext. Die wohnt in den USA seit ein paar Jahren. Und sie erzählt aus ihrem Freundeskreis von Leuten, die eben sagen, ach, die Kugel hätte doch eigentlich sollen treffen. Und dann erwartet sie so, ja, jetzt wird die Schriftstellerin uns erklären, wieso das moralisch eben falsch ist. Genau. Aber nein, der ganze Artikel ist eine Abhandlung darüber, wie man kann herführen, dass es eben irgendwie verständlich ist, wenn jemand ihm den Tod wünscht. Das ist wirklich eklatant, das lässt so tief blicken und man kann sich das eigentlich wirklich, egal wo man steht, man kann sich so etwas nicht schön reden selber, dass man so Mordfantasien oder Tötungsfantasien hat, aber das passiert im Moment am laufenden Meter.
Und jetzt haben sozusagen die Demokraten ein bisschen das Thema, das Feld übernommen mit dem Paukenschlag. Kamala Harris wird empfohlen. Sie hat auch, glaube ich, schon mitgeteilt, dass sie es machen würde. Aber ganz sicher ist sie ja noch nicht. Das ist auch wieder ein Schauspiel vor unseren Augen, oder, was sich jetzt abspielt. Wer tut sich jetzt rund um die Frau, die eigentlich niemand mag, scharen? Und wer nicht? Sponsoren offensichtlich, also irgendwie 50 Millionen, ich finde auch verrückt, über Nacht 50 Millionen sind eingegangen von Spender für die Kampagne von der Kamala Harris. Ist irgendwie sehr, sehr amerikanisch. Aber irgendwie, gleich nicht alle machen jetzt mit. Also das gibt wieder eine Hängepartie. Und doch wird sie von den Medien natürlich als der grosse Star inszeniert oder so. Das gibt sicher wieder Stoff für dich.
Ja, und vor allem darf man wirklich nie vergessen, muss immer wieder daran erinnern, dass wir hier in Mitteleuropa, wir haben eigentlich keine Ahnung von den amerikanischen Verhältnissen. Und alles, was wir in unseren Zeitungen lesen, wie wird die Kamala Harris gehandelt, ist sie valabel, mögen die Leute sie oder nicht, das alles kommt bei uns irgendwie völlig gefiltert durch. Gestern Abend, das war ein wunderschönes Beispiel, ich habe auf 20 Minuten gelesen, das Momentum, das Wort ist verwendet worden, das Momentum spreche jetzt absolut für Demokraten, genau. Jetzt mit dem Rückzug von Biden und allenfalls Paris und so weiter. Und 5 Minuten später bin ich auf Blick.ch und dort hat ein Experte gesagt, das Momentum spreche jetzt klar für die Republikaner aus dieser Situation. Also einmal das Momentum dort, einmal das Momentum dort. Man darf ja, ich meine, du tust einmal auch bei Bundesratswahlen gerne ein bisschen in die Glaskugel schauen, ein bisschen Prognosen wagen. Das ist völlig legitim. Aber wenn du als unbedarfter Leser jetzt einfach mal ein bisschen durch die Schweizer Medien gehst und ein Moment heisst es, ja, jetzt aber ist klar der Fall für die Demokraten und die andere Zeitung findet, ja, nein, jetzt sind die Republikaner am Zug, dann musst du sagen, könntest genauso gut beide Texte streichen und du wärst genau gleich gescheit. Also die Substanz, die hier bei uns ankommt aus dem fernen Amerika, die ist mit Vorsicht zu geniessen.
Ist halt ein grosser Teich. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, dass du als Journalist irgendwo durch redlich bleibst und sagst, dass es eine Spekulation ist. Oder dass du sagst, es könnte so passieren aus den und den Gründen. Das kann möglicherweise eine interessante Analyse sein. Ich betone möglicherweise nicht genau. Immer. Aber dann kann man es wenigstens irgendwo durch, leitet man es wenigstens offen, dass es eine Spekulation ist. Aber es ist richtig, wenn jetzt die jetzt sagen, ah, ist klar, ja, Trump wird gewählt. Oder die sagen, es ist klar, jetzt übernehmen die Demokraten die Führung. Ich habe heute Morgen so die Umfragen angeschaut, das ist alles indifferent. Oder? Also es gibt immer noch, sie ist ein bisschen beliebter als der Joe Biden, die Kamala Harris. Bei gewissen Umfragen ist sie ein bisschen besser, schneidet sie besser ab als der Herr Trump. Bei anderen schneidet sie schlechter ab. Es ist einfach Kaffeesatz lesen. Man darf gespannt sein, wie das weitergeht. Gehen wir zurück in die Schweiz. Interessanter Artikel. Ehrlich gesagt, ich habe ihn erst gelesen, den du mir geschickt hast, weil immer bei diesem Titel habe ich eine riesige Abneigung. Die oberste Lehrerin fordert Stärkung der politischen Bildung. Und das ist so eine Saumode. Das hat bei Corona angefangen. Wo man den Präsident von der irgendwelchen Ärztevereinigung hat man dann den obersten Arzt oder so benannt. Und jetzt ist jeder, der irgendeinem Club Präsident ist, ist der oberste von irgendetwas. Und nein, sie ist die Dagmar Rösler, sie ist nicht die oberste Lehrerin, sondern sie ist, glaube ich, einfach Präsidentin von der Lehrergewerkschaft. Man könnte sie auch so schreiben. Und sie findet, es braucht mehr Politik, mehr politische Bildung natürlich in den Schulen. Und man müsste da im Kindergarten müssen wir hier anfangen. Mir schwant übel, Stefan.
Völlig zu Recht. Aber es ist sehr gut verpackt, muss ich zugeben. Es geht um ein Interview in der Sonntagszeitung. Dagmar Rösler, Zentralpräsidentin Lehrerinnen und Lehrer Schweiz, der Dachverband. Oder eben, wie du es gerne würdest hören von mir, die Oberstlehrerin genau. Von der Schweiz. Genau. Sie hat da so ein bisschen im Interview gesagt, politische Bildung sei wichtig in der Schule schon. Da kannst du jetzt zuerst überhaupt mal nicht widersprechen. Also irgendwie wissen, wie der Staat funktioniert, wie das System funktioniert, wie der Staat aufgebaut ist, das ist alles wichtig. Und sie möchte das gerne eben bis ab in den Kindergarten schon mehr Gewichte, mehr Ressourcen und Zeit reinstecken. Das ist immer noch gut. Und dann, und das höre ich auch wahnsinnig gerne, die politische Bildung müsse wertneutral und objektiv passieren. Und das finde ich auch grandios.
Sehr schön.
Und jetzt lese ich weiter und dann merkst du, woher es kommt. Sie sagt, das sei jetzt wichtig, weil politische Bildung in der Schule sei unter Beschuss. Lehrerinnen und Lehrer, die zum Beispiel über Gender, über woke Themen reden, die werden immer wieder von Eltern kritisiert. Das können wir nicht zulassen. Man müsse jetzt sogar noch mehr davon machen. Das heisst, die Frau möchte eigentlich nicht politische Bildung, so wie du und ich sie wahrscheinlich verstehen, implementieren, sondern sie will eben einfach noch mehr und auf tiefere Altersgruppen abgeschraubt den Zeitgeist verkaufen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Und der Widerstand, den Frau Rösler anspricht gegen die Gender- und Vogue-Themen im Lehrplan, in der Klassenzimmer, der kommt ja nicht darum, da von dort her, dass die Eltern finden, nein, mein Kind darf keine politische Bildung geniessen, sondern die Eltern hätten gern vermutlich einfach eine ausgewogene Sicht. Die würden zum Beispiel beim Thema Klimawandel hören, dass man mal darüber redet, gibt es auch Leute, die daran zweifeln, der menschengemachte Klimawandel etc. Das passiert ja eben nicht. Und es ist anzusehen, dass Frau Rösler gern hätte, dass man schon im Kindergarten gehört, pfui, wenn dein Papi einen Benziner hätte, musst du jetzt heimgehen und ihm sagen, dass das nicht mehr geht. Ich glaube, das steckt ein bisschen so dahinter.
Natürlich. Also, und früher oder später müssen die Kinder das auch noch melden, wenn der Vater einen Diesel fährt. Jetzt, die Einzige, die da nicht betroffen ist, ist Diesel Doris Leuthard, die fährt einen Diesel. Aber die hat kein Kind, das das melden können. Das ist, finde ich natürlich tragisch. Das ist ein weiterer Grund, warum kein Kind da ist. Wirst du nicht verpetzt bei der Schule. Nein, wir wissen alle, der Lehrplan 21, da hat es ein bisschen Widerstand gegeben aus bürgerlicher Seite, weil der ist wirklich, ich habe das einmal schon bei der Basler Zeitung einmal darüber geschrieben, oder, wie da die Bildung, nachhaltige Entwicklung, wie Linksgrün da eine Stiftung gegründet hat. Die Stiftung hat Lehrmittel produziert, die Lehrmittel sind sind dann eingeflossen und in den Lehrplan rein, sodass du den Lehrplan eigentlich nur noch erfüllen kannst, wenn du die links-grünen Lehrmittel brauchst. Also ein bisschen verkürzt jetzt gesagt. Und das Ähnliche hat letzte Woche der Can Jäppi bei uns mit dem Rahmenlehrplan für die Maturität angeschaut. Oder? Dort werden auch in der Matura, wirst du jetzt dann ausgebildet. Ich kann mich nur noch als Verb erinnern, oder? Also, dass du kannst eben die Welt gerechter und zwar das Verb dann eben gestalten. Und das ist dann schon kein Benöch beim Aktivist oder Aktivistin oder Aktivist ohne irgendwelche Pronomen und so weiter. Und ja, sie fordert dann auch, das ist das Entrefilet bei SRF, man muss der Schule das Vertrauen schenken, dass sie diese Themen wertfrei und neutral mit den Kindern anschaut. Ich glaube, jeder, der Kind hat, der weiß, dass das Vertrauen, halt dem Vertrauen bringt es nicht. Oder? Weil, also ich habe auch mit meinen Kindern Zeug erlebt. Oder? Ja, wo ich gebe es zu, die Heime dann halt am Küchentisch wieder ein bisschen politisieren, was ich sonst nie mache. Oder? Und zum, sagen wir einfach wieder ein paar Sachen klarstellen. Welche Energie hat wie viel CO2 zum Beispiel? Was ist genau beim Klima los? Was weiß man nicht? Einfach so ein bisschen, wie du vorher gesagt hast. Und das finde ich schon eine Entwicklung, die nicht gut ist, weil am Schluss haben wir einfach auch, wenn man komisches Zeug lernt, man hat dann auch Leute, die komische Journalisten werden, die komische Ingenieure werden, wenn sie überhaupt Ingenieure werden, komische Soziologen werden, komische Bundesbeamte, Kantonsbeamte und so weiter werden. Also ich glaube, eben, Bildung ist irgendwo durch keine wichtig und wir haben es auch in der Pandemie erlebt, oder? Was dann passiert, wenn man nur noch weiss, nachher zu beten, statt zu hinterfragen. Oder? Wie siehst du das?
Ja, so also beim Stichwort Vertrauen, was das angeht, da halte ich es, glaube ich, eher mit dem, ist es der Lenin gewesen, Vertrauen ist gut und so weiter. Also da bin
oder
ich jetzt
der Mao, irgendeiner von denen.
Irgendeiner von denen hat das aber durchaus richtig gesagt. In dem Fall bin ich eher misstrauisch. Es ist auch sehr vielsagen, wenn die Dachverbandspräsidentin sagt, ja, es sei sonst eben gefährlich, wenn man heikle Themen nicht mehr dürfen ansprechen, dann werde einem sofort Indoktrination vorgeworfen.
Wir dürfen ja.
Das ist nicht der Punkt. Heikle genau. Themen soll man ansprechen. Indoktrinierung wird es dann, wenn die Schule einem eben vermittelt, es gibt einzige Wahrheit und alles andere geht nicht. Und man hat eben auch in der Corona-Zeit gesehen, der Lehrerverband, der Dachverband, die Gewerkschaft der Lehrer, die sind eben wahnsinnig staatsnäher, die sind wahnsinnig brav, sind nie aufgemuckt, wo Schulen geschlossen worden sind, wo man Fernunterricht hat, wo Masken und Testregime in den Schulen aufgezogen worden sind, zumindest einmal irgendwo die Interessen der Lehrer, die zum Teil gelitten haben, wahrzunehmen. Das ist nicht passiert. Inzwischen gibt es übrigens einen zweiten Verband, einen Konkurrenzverband, das Lehrernetzwerk Schweiz, wo aus dieser Zeit rausgekommen ist und nicht zufällig. Da gibt es wirklich Lehrer, die finden, wir fühlen uns nicht mehr vertreten, wir brauchen ein eigenes Vehikel. Also die Nähe zum Staat, die da ist von dem Verband, die ist relativ unheimlich und die nagt eben auch meinem Vertrauen, dass die Themen wertfrei und neutral mit den Kindern angeschaut werden. Das passiert so nicht so. Das erfahre ich jeden Tag bei meinen eigenen Töchtern im Teenageralter. Das ist eine einseitige Sicht, die da vermittelt wird.
Auch darum ist Frau Rösler nicht die oberste Lehrerin und auch dort bei den Lehrerinnen und Lehrern vertreten tut der Wettbewerb sicher gut. Gehen wir weiter. Es ist eine kleine Meldung beim Business Insider. Sie hat mit dem zu tun, was wir jetzt besprochen haben. Aber die kleinen Meldungen sind manchmal interessant. Microsoft entlädt ein ganzes Team, weil Diversität, Gleichheit, also DEI, Diversität, Equality und Inklusion nicht mehr geschäftsrelevant sind. Und ich glaube wirklich, also da hat es ja in der letzten Zeit schon andere so Meldungen gegeben, die Themen, wo sich gerade grosse Unternehmen wahnsinnig auf die Fahne geschrieben haben, die sind nicht mehr so sexy irgendwie. Man hat irgendwie gemerkt, ja, die internen Team, sie produzieren am Schluss gleich nur PowerPoint-Folien oder Papier und nicht irgendwie einen grösseren Ertrag oder ein besseres Produkt oder einen innovativeren Prozess oder irgendwie so, sondern sie kosten vor allem und sie stören andere beim Arbeiten und ja, Microsoft macht es vor, stellt irgendein ganzes Team frei. Das heisst nicht, dass die ganze Firma jetzt von dem abrückt. Das dürfen wir ja nicht irgendwie erwarten. Aber interessant finde ich schon, wenn so eine grosse Firma sagt, okay, ist nicht mehr geschäftsrelevant.
Ja, sie verkaufen es ganz gescheit. Sie sagen, ja, die Diversity-Themen sind so durch das ganze Unternehmen schon durchgedrungen. Man braucht da nicht eine eigene Abteilung. Wir leben das sowieso schon im Alltag.
Ja, aber es zeigt,
wahrscheinlich zu befürchten ist es. Es zeigt halt einfach, was passiert, wenn Unternehmen nicht mehr einfach schauen, was rendiert, was eine Firma sollte und darf sich überlegen, sondern wenn es anfängt, sich eben auch dem Zeitgeist unterwerfen. Microsoft ist ein Beispiel dafür, was so nach dem ganzen Black Lives Matter losgegangen ist. Sie haben den Ziel formuliert plötzlich, wie wir müssen so viele Afroamerikaner in diesen und diesen Führungspositionen haben und so weiter. Und da hat ja niemand etwas dagegen, dass so Leute Karriere machen. Wenn du aber natürlich die Hautfarbe vor Qualifikation stellst, um ein gewisses Soll erreichen, dann ist das einerseits betriebswirtschaftlich nicht wahnsinnig gescheit, das werdet ihr jetzt etwa die merken. Zum anderen steht es übrigens auch völlig entgegen der Philosophie, dass die Hautfarbe keine Rolle sollte spielen. Genau. Also da beißt sich Katz total in den Schwanz. Und ich nehme an, dass man in gewissen Bereichen jetzt auch schon einfach gemerkt hat, wenn ich meine Human Resource Abteilung nicht mehr nach Schulzeugnis und Arbeitserfahrung ausrichte, sondern was hast du für Hautfarbe oder Religion oder allenfalls eine Behinderung obendrauf, dann kann sich einfach im Geschäftsgebaren, im Geschäftsalltag, kann sich das nicht auszahlen. Und das war so ein Schub, der jetzt langsam wieder versiegt. Ich bin froh, dass du und ich das noch miterleben und es nicht länger geht. Und wir haben es ein bisschen gesehen und haben es ein bisschen prognostiziert, glaube ich.
Ja, ich glaube schon auch. Und also, wie soll ich sagen, die Schweiz ist ja ein bisschen verschont geblieben, vor allem so die bodenständige Schweizer Wirtschaft. Klar, Zürich ist diesbezüglich sehr verseucht. Auch die Medien natürlich. Ich kann mich erinnern an eine Ausgabe von dem Branchenblatt über Diversität im Journalismus, wo es im ganzen Blatt eben nur um Hautfarbe, Herkunftsländer, Herkunftskulturen gegangen ist. Aber nie um politische Diversität, nein, das brauchen wir natürlich nicht, oder nur schon eine Diversität bei den Medien, so ein bisschen vom, soll ich sagen, soziologischen Hintergrund. Also kommst du vielleicht aus einer Gewerbebetriebsfamilie oder von einem Bauernhof oder irgendwie so. Um das ist es natürlich nicht gegangen. Aber sonst ist die Schweiz ein bisschen noch verschont geblieben, glaube ich. Die grossen, wirklich ganz grossen Firmen, auch bei uns oder gerade in der Bankenwelt, auch in der Pharma und so, haben wahnsinnig viele so Geschichten gemacht und die haben das auch gemerkt, dass man gehört. Dort ist jetzt nicht so, dass man gehört, wir haben die Abteilungen aufgelöst, sondern man tut es relativ still einfach nicht mehr machen oder nicht mehr gross promoten. Am Schluss des Tages eben, dass Hautfarbe und Herkunft keine Rolle mehr spielt, sondern was man wirklich kann, das ist ja immer noch ein Rezept gewesen, das funktioniert. Und das wird man auch weiter, glaube ich, so machen. Oder? Außer vielleicht eben bei den Medien. Ich weiß nicht genau, wie siehst du das?
Aus der Schweiz aus ist, glaube ich, Credit Suisse ziemlich federführend bei dem Thema.
Ja, der Verwaltungsrat.
und ich weiss es gar nicht, Hilfe auf die Sprünge, wie die SEP-Geschichte ausgegangen ist, habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Radar. Was ist mit der Credit Suisse passiert? Also die sind dort extrem aktiv gewesen und dort hat man auch irgendwo im Zug für ihren Niedergang dann irgendwie so ein paar einzelne kritische Stimmen gehört, die gesagt haben, hätten die allenfalls den ein oder anderen Buchhalter mehr gehabt, unabhängig von Hautfarbe und Geschlecht, wo in die Bücher geschaut hätte und euch nicht überlegt, wo finden wir nur eine non-binäre Person für irgendein Führungsgremium, dann wäre es vielleicht auch besser gekommen. Und das andere, was du sagst bei den Medien, das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt. Diversität im Politbereich, das wär ein Dammbruch. Aber das erleben wir wahrscheinlich beide definitiv nicht mehr. Also,
glaube ich auch nicht mehr. Also Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr so DEI-Geschichten habt aus eurer Firma, dann schickt die an berneinfach@nebelspalter.ch. Selbstverständlich tun wir das anonym verwenden, aber das wär noch interessant, da die absurdesten, sagen wir die 5 oder wenn es ganz viele sind, die 10 absurdesten DEI-Geschichten aus Schweizer Firmen können zu publizieren. Gäbe sicher, bin ich überzeugt, dass es das gibt. Gut, auch eine lustige Geschichte, Sonntagsblick, war fusionierte Mitte als nächstes mit den Grünliberalen. Die Mitte macht eine Umfrage bei ihrer Basis. Ich habe gar nicht gewusst, dass die noch eine Basis haben. Die wird gemacht vom GFS-Forschungsinstitut hier in Bern, und das ist eine tolle Geschichte von der Sophie Reinhardt, Blick-Redaktorin hier im Medienzentrum. Sie hat herausgefunden, dass dort eine Frage eben drin hat zum Thema, ja, sollten wir echt fusionieren mit den Grünliberalen? Und das ist diesbezüglich noch interessant, weil der neue Generalsekretär der Grünliberalen ist ein Ex-Blick-Journalist, der Pascal Tischhauser, Onisuaki Malipons, würde ich da sagen. Aber Ritem. Ja, dann rechnen wir natürlich zusammen, wenn wir die Prozentzahlen zusammenrechnen, kommen die beiden Parteien zusammen auf 21,7% Wähleranteil. Dann wären sie sogar noch grösser als die SP und so. Hätten sicher einen zweiten Bundesrat. Man kann dann wunderbar spekulieren. Ja, was ist dir durch den Kopf, wo du das gelesen hast?
Also grundsätzlich ist es ja keine Raketenwissenschaft, dass wenn du zwei Parteien, die im Parlament vertreten sind, zusammenleist, dass du nachher mehr Sitz hast als vorher. Ich glaube, für das muss man gar nicht erst einen Umfang lancieren, das ist klar gewesen. Die Frage ist ein bisschen, was entsteht. Du hast dann aus meiner Sicht zwei relativ profilunscharfe Dinge, die du zusammenführst, und dann hast du immer noch kein Profil. Also von dort passen die beiden auch zusammen. Man weiss bei beiden nie recht, wo es steht. Sie sind unglaublich unzuverlässig für alle politischen Partner, weil du nie weisst, setzt sich jetzt der eine Flügel, bei der GLP der wirtschaftsbezogene Flügel oder der grüne Flügel durch. Das ist alles immer völlig im Ungewissen. Also da würden so zwei so Wackelpuppen eigentlich zu einer verschmelzen. Ich weiss nicht, ob das zu der Profilierung vom Gesamtgebilde gegenüber dem Wähler, ob das wirklich eine gute Idee wäre. Aber Gerhard Pfister hat, glaube ich, einfach seit dieser Umbenennung in die Mitte, hat er eine wahnsinnige Freude in dieser Basisbefragung, dass er da alle 12 Mitglieder oder wie viele das sind, ein Mail kann schicken und die befragen. Das macht ihm Spass. Da hat er offensichtlich gute Erfahrungen damit gemacht. Aber ich glaube nicht, dass das eine Profilschärfe gibt.
Ich glaube eben langsam, und das sage ich so als Alter, aus dem CVP-Milieu stammender Journalist. Weißt, die Profillosigkeit ist ja Programm bei Ihnen. Oder? Wir halten die Schweiz zusammen, ist denn das, was als Angebot kommt vor der Wahl. Und ja, 14,123% irgendwie so, haben das gut gefunden das letzte Mal. Und es wird immer ein paar geben, die das gut finden. Oder? Ich glaube einfach, eine These stimmt nicht, dass wenn zwei Profillose zusammenkommen, dass man dann das kann, zusammenzählen und aufs Resultat kommt, sondern es wird ähnlich sein wie bei der Fusion von der CVP mit der BDP zur Mitte, dass dann, ja, man kann es dann vielleicht halten oder eben ganz, ganz wenig haben sie ja vorwärts gemacht, oder? Aber das bringt ja eigentlich nichts. Aber es ist wirklich Profillosigkeit Programm und das sind einfach mehr zwei und ein paar andere komische Journalisten und ein paar andere komische Wählerinnen und Wähler finden, zu einer Partei gehört doch auch ein Profil, ein Programm, ein paar Forderungen, nur ein paar, irgendwo durch etwas, wo man wirklich das wollen wir unbedingt. Und das ist die Antithese, ist die CVP eigentlich seit den 90er Jahren und die Mitte seit der Fusion und möglicherweise da, man könnte ja das, der Vorschlag ist auch, man nennt dann das Zentrum. Oder? Von der Mitte geht man dann ins Zentrum. Das zeigt auch schon, wie viel Profil das man gewinnt. Ja, es ist, möglicherweise ist das das Programm. Und was der Gerhard Pfister angeht, ich meine, er ist ja der Held von dieser Fusionierung. Er ist auch Risiken eingegangen, er hat nicht gewusst, dass es so rauskommt. Er ist der Held bei dieser Basis, die es da noch gibt. Und wenn du, glaube ich, einmal erlebt hast, dass du kannst wachsen, ohne dass du ein Profil dir erarbeiten musst, mit Fusionieren, dann hast du eben vielleicht Lust, das zweite Mal das gleiche Kunststück zu machen, oder?
Ja, und wer es mal nicht vergessen, wenn das Ding dann wirklich Zentrum heisst, oder sich als Zentrum versteht, die GLP, die ist quer durch die Schweiz auch wieder völlig unterschiedlich ausgerichtet. Wir haben, glaube ich, zum Beispiel im Kanton St. Gallen, wenn ich mich nicht völlig täusche, die Situation, dass im Kantonsparlament die mittlerweile in einer Fraktion sind mit Grünen und SP. Ich, sonst muss man korrigieren, wenn das anders ist. Aber es gibt einzige Kantone, wo es die GLP in dieselbe Richtung zieht. Manchmal aus pragmatischen Gründen, weil sie einfach selber keine Fraktion können bilden können. Aber so als hartgesottene alte CVPler noch, also nicht die Mitte, sondern wenn die wirklich noch als alten Christdemokrat verstehst, ja. Hast denn du Lust, Teil zu sein von etwas, wo ein Bestandteil vom Ganzen sich zu Grünen und SP hingezogen fühlt? Also ich glaube, das könnte schon noch ein paar Zerreissproben geben im ganzen Konstrukt. Rein.
Möglicherweise sind die halt schon gegangen. Oder? Also meine, die Mitte hat bei allen Wahlen immer wieder verloren an die Bürgerlichen. Auch, es gibt auch ein paar, die nach links weg sind, muss man auch sagen. Aber das ist wahrscheinlich aber nicht die Arbeitsthese, dass die das alte Profil noch gerne haben, die hat mich jetzt wirklich 30 Jahre lang vertrieben. Und wenn einer noch da ist von denen, dann ist er vielleicht selber schuld. Übrigens noch eine Korrektur. Die Geschichte ursprünglich ist von Andreas Schmid, Inlandredakteur. Sophie Reinhardt hat dann noch den Nachzug gebaut. Aber das auch nur noch zur Korrektur, nicht, dass meine Kollegen dann sagen, ah, ist wieder Frauen bevorzugt oder ganz schlimm, weil ich so DIY LGBT+ bin. Ja, wir sind gespannt, wie das geht. Übrigens, der Jürg Grossen, unser Lieblingsgrünliberal, hat schon mehrfach, weil das Gerücht geht in Bern schon lange rum. Ich habe schon letzten Herbst einmal, glaube ich, es ist das Mikrofon von Bern einfach ist gelaufen, habe ich gesagt, ja, dürft ihr jetzt fusionieren? Und er hat das jedes Mal im Bausch und Bogen verworfen. Es ist klar, er wird es ja nicht on the record zugeben, aber wir werden dann schauen, wie denn die Umfrage bei der Basis von der Mitte rauskommt. Wahrscheinlich werden wir es im Blick wieder lesen und dann sind wir gespannt, wie das wird. Es ist natürlich, es ist irgendwo durch verlockend, aber ich glaube, die Grünliberalen, wenn sie es nicht selber schaffen, ihre Profil Problem zu lösen, dann ist das möglicherweise ein Ausweg aus der Angst. Aber sie geht natürlich völlig an den Gründervetter, man feiert jetzt dann irgendwie das 20-Jahr-Jubiläum, an den Gründervetter, Bäumle, Grossen und so weiter, an deren ihre Idee von einem eigentlich wirtschaftsliberalen, aber grünen Kurs geht das völlig vorbei. Wobei, das ist ja auch schon ziemlich verloren gegangen. Du hast das Beispiel erwähnt, im Kantonsparlament schafft man schon mit den alten Parteien zusammen, die man abgespalten hat. Und auch im Parlament hier in Bern ist man ja sehr oft gespalten und nur die zwei alten Kämpfer, Grossen und Bäumle, stimmen mit den Bürgerlichen für etwas Liberales und der Rest dann ist wieder schön rot-grün. Oder? Darum, vielleicht ist ja das dann der Ausweg, dass man in die Fänge, in den grossen Mantel oder Maria breiten Mantel auf, das kann man dann singen, in der Mitte, schön altkatholisch und unter dem Mantel haben sogar die grünliberalen Platz vielleicht, oder?
Sie können ja immer sagen, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, wenn Sie gefragt werden, wieso Sie jetzt plötzlich sich in die Arme vom alten Mainstream schmeißen. Die Politik bewegt sich halt und Situationen verändern sich. Man kennt ja das Politikersprech, um erklären, wieso plötzlich alles anders wird.
Das ist wahrscheinlich der wichtigste und tröstliche Satz für alle Politikerinnen und Politiker auf der ganzen Welt. Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Bei uns ist es nicht so. Wir kümmern uns ab sofort um das Geschwätz von morgen, schaltet morgen wieder ein, zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war Bern einfach vom Montag, 22. Juli 2024. Und denkt daran, es muss sich niemand entschuldigen, wenn er nicht links ist.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.